Es gehört zu den Eigenarten tendenziell speziell der Männer, dass sie gerne angeben, sagen wir, oder sich gerne durch Vergleiche oder Leistungen besonders ins Rampenlicht stellen. Treffen sich drei Männer, sagt der erste, ich habe meiner Frau jetzt ein Geschenk gemacht, das hat sie innerhalb von 6 Sekunden auf 100 gebracht. Wow, was ist es denn? Ein Auto, 246 PS und... Ah, oh, sagt der andere, das ist ja noch gar nichts. So gehen ja die Witze dann. Ich habe meiner Frau etwas geschenkt, das bringt sie in 4,8 Sekunden auch auf 100. Ja, was hast du? Ja, ich kennst ja meine Frau, sie ist sportlich, ich habe ihr ein Motorrad geschenkt. Und dann ist sie in 4,8 Sekunden. Wow. Ah, oh, sagt der andere, ist alles nichts. Ich brauche 2 Sekunden, da ist meine Frau auf 180. Echt? Aber was hast du dir geschenkt? Ich frage sie bloß. Schatz, hast du wieder zugenommen? Männer rühmen sich gerne. Das hat man untersucht. Das hängt damit zusammen, dass Männer in einer Welt leben, in einer Denkwelt leben, in der Ansehen und Status eine große Rolle spielt. Manche Frau kann das auch humorvoll gesehen, vielleicht leidvoll bezeugen. Der Wasserhahn tropft schon ein Vierteljahr. Sie sagt ihrem Mann, Schatz, der Wasserhahn tropft, kannst du den machen? Ja, mache ich. Ja. Dann klingelt am Nachmittag die Schelle an der Tür und dann kommt die Nachbarin und sagt, irgendwie an meinem, ich weiß auch nicht, aber an meinem Rasenmäher, der geht nicht mehr. Was hat der Mann? Zeit, Muße und Werkzeug, den Rasenmäher sofort zu reparieren. Warum? Er kann Ansehen gewinnen. Er kann einen guten Eindruck machen. Ja? Bei der Ehefrau ist man dann ja nur gehorsam. Männer mögen es, ins Licht gestellt zu sein und ins Licht sich zu stellen, speziell sie. Und dahinter steckt so als Instrument das zu tun, dass man sich rühmt, dass man seine Leistungen betont, dass man miteinander, voreinander Dinge erwähnt und erzählt, die deutlich machen sollen, ich bin nicht nur gut, ich bin brillant. Und der andere ist dann quasi herausgefordert zu erzählen, er ist noch brillanter. Wir rühmen uns gerne, wir Männer, in der Tendenz, nicht immer, aber. Bei den Ladies ist das ein bisschen anders sortiert, aber tendenziell auch nicht wirklich so ganz verschwunden. Wir rühmen uns. Eine menschliche Haltung, wir geben gerne an. Wir rühmen uns der Leistung, wir rühmen uns der Vorzüge, wir rühmen uns der Dinge, die uns irgendwie von dem anderen absetzen und über den anderen ein Stück weit erheben, uns einen Vorteil verschaffen. Ich möchte heute das Bibelwort aufgreifen, auch in unserer Reihe von Bibel Plus dann, wo es um diesen Begriff des Rühmens geht. Aus dem alttestamentlichen Propheten Jeremia, im Kapitel 9, die Verse 22 bis zum Schluss des Kapitels. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern dessen soll sich rühmen, wer sich rühmen will, nämlich Einsicht zu haben und mich zu kennen. Denn ich bin der Herr, der Gnade und Recht und Gerechtigkeit walten lässt auf Erden. Ja, an solchen habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Wahrlich, es werden Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich jeden, der an der Vorhaut beschnitten ist, heimsuchen, Ägypten und Juda und Edom, die Söhne Ammons und Moab und alle mit geschorenen Schläfen, die in der Wüste wohnen. Denn alle diese Völker da und auch das ganze Haus Israel sind unbeschnittenen Herzens. In unserem Wort geht es also zunächst einmal darum, dass Menschen Qualitäten haben. Entweder Qualitäten ihrer Persönlichkeit, da hat jemand große Einsicht und Weisheit. Weisheit hat immer auch was mit Wissen zu tun oder auch Lebenserfahrung. Und es gibt Menschen, die werden geschätzt um ihre Weisheit. Wir kennen das auch in unserer Gesellschaft, dass manchmal in bestimmten Streiksituationen oder Streitsituationen Männer und Frauen in unserem Land gesucht werden, die in besonderer Weise vermitteln können, die weise sind, die Wissen haben und die Geschick haben. Dann gibt es Menschen, die sind stark. Das kennen wir gerade auch wieder eigentlich etwas, was die Männer bevorzugen, so, ja. Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen, oder es gibt dann so die unterschiedlichsten Leistungsträger für besonders stark, für besonders sportiv, ja, oder besonders schnell. Wir denken da an Usain Bolt, der auch ein ganz besonderer war und ist, weil er sich auch besonders noch in Szene setzen konnte. Und auch dort merken wir, wenn gerühmt wird, wenn man sich sozusagen seiner Leistung preist, dann steht man damit selbst im Rampenlicht und macht sich einen großen Namen. Oder es gibt eben die Leute, die reich sind. Jedes Jahr gibt es ja so eine Liste, eine Forbes-Liste von den reichsten Männern und Frauen der Welt. Und da kriegt man dann mit, was wieder wer auf dem Konto hat und wo man eventuell Plätze getauscht hat. Ja, wer dann der ganz Reiche ist und vielleicht nur der Zweitreichste. Ja, das ist dann schon nicht mehr so gut. Gott greift das auf. Das Problem ist offensichtlich so alt wie die Menschheit. Es ist ein so menschliches Phänomen, dass man sich rühmt, dass man sich einen Namen macht. Die beste Gans, den schönsten Kuchen, ja. Da gibt es auch in dem Bereich aus dem weiblichen Segment, aber ich halte mich da heute mal bewusst zurück. Ich rede mal nur von meiner Gattung. Es gibt immer Möglichkeiten, sich einen Namen zu machen, sich zu rühmen der Dinge, die einen vermeintlich auszeichnen. Und dahinter steckt eigentlich immer das eine Ziel, dass man sich selbst einen Namen macht. Dass man sich selbst sozusagen in den Mittelpunkt stellt, dass man selbst deutlich macht, ich bin jemand in der Gesellschaft, in dem Gemeinwesen, in der Gruppe, der einen besonderen Vorzug hat und auch, das erhofft man natürlich dann, besonders behandelt wird. Das schwingt schon auch mit. Gott greift das auf. Gott sagt, wer weise ist, wer stark ist und wer reich ist, Klammer auf, das ist an sich und in sich nicht schlecht. Also das wird von Gott jetzt in dem Sinne nicht kritisiert. Also wer reich, wer stark und wer weise ist, darf das schon gerne sein. Aber wenn er sich rühmt, wenn er Worte und wir würden vielleicht sagen Aufhebens von sich macht, wenn es darum geht, etwas besonders in seinem Leben herauszustellen und zu betonen, dann, so Gott, sollte es das sein, dass er mich kennt. Dann sollte es das sein, wenn er schon sich rühmen will, wer sich rühmen will, der soll sich rühmen, Einsicht zu haben, oder der soll sich rühmen dessen, dass er weiß, wer ich bin und dass er mich kennt, dass er weiß, dass ich ein Gott bin, der barmherzig, gerecht und rechtschaffend ist. Wer sich rühmt, soll sich rühmen, mich zu kennen. Ja, denken wir, das ist eine gute Idee. Das hört sich so fromm an. Wir kennen das ja. Wir sind ja in der Regel schon lange auch trainiert, Predigten zu hören. Kommen oft schon aus einer pietistischen Tradition, in der das immer schon gut war und gewichtet war. Aber welche Funktion hat das? Welche Rolle spielt dieser Satz, dass Gott sagt, er soll sich rühmen, mich zu kennen? Was sind die Konsequenzen, wenn ich das tue? Was ist das, was Gott eigentlich kritisiert und welche Schlussfolgerungen ziehe ich dann daraus? Nun, das Erste, worum es geht, ist, dass Gott an dieser Stelle zurechtrücken will, was sozusagen den Rahmen angeht, in dem wir unser Leben anschauen. Man nennt das modern heute so ein bisschen dieses sogenannte Reframing. Das heißt, man gibt dem Ganzen neue Bezugspunkte, einen neuen Rahmen, in dem dann alles, was man bisher gesehen hat, neu beurteilt wird. Man kann die Dinge, um die es geht, in der Seelsorge zum Beispiel, die Geschichte, meine Erfahrung, meine Geschichte mit meinen Eltern, meine Geschichte in der Schule, in der Ausbildung, in der Armee oder was immer meine Geschichte eben wirklich gekennzeichnet hat, das kann man nicht mehr ändern. Ich kann aber mein Urteil über diese Zeit ändern. Das kann ich heute ändern. Ich kann heute einen anderen Blick darauf werfen. Und indem ich das tue, verändert sich meine Schlussfolgerung zu meiner Vergangenheit. Ich kann sagen, wir sind arm groß geworden, wir hatten wenig Besitz, wir hatten viel Not, wir hatten keine schöne Wohnung, wir hatten dadurch keine gute Ausbildungsqualität. Wir konnten nicht die höhere Schule besuchen. Wir können alles das Negative herausstreichen. Und der andere, der auf mein Leben guckt und mir vielleicht neue Eckdaten gibt, würde sagen, aber schau doch mal, ich erlebe dich als jemand, der eine große Familie hat, viele Brüder und Schwestern. Immer wenn jemand Geburtstag hat, seid ihr unter 3 Dutzend nie anzutreffen. Ihr habt immer die Hütte voll. Und wenn ich zu euch komme, da ist immer Lachen. Da ist immer Herzlichkeit, da ist immer Freundlichkeit. Das habe ich in meinem Elternhaus nicht gehabt. Das heißt, wenn ich dann auf den sozialen Zusammenhalt in der Familie gucke, kann ich entdecken, ich setze einen neuen Rahmen. Ich sehe jetzt nicht mehr den Sätze, nicht mehr den Rahmen von Besitz und Ausbildung und Status, sondern ich setze jetzt sozusagen den Rahmen von Beziehung, von Netzwerk und entdecke, deine Zeit und deine Familie hat dich vernetzt mit vielen Geschwistern. Ihr habt einen großartigen Zusammenhalt und ihr habt eine Liebe untereinander, die ist beispielhaft. Und nun kann ich auf das eine gucken und sagen, ja, ich bin arm, ich habe nichts bekommen, was ich wollte. Und ich kann aber auch auf die andere Seite gucken und sagen, ich bin reich beschenkt. Mit Geschwistern, mit Liebe, mit Freude, mit Familie. Das ist ein Segen. Gott greift sozusagen in dieses Geschehen bei den Menschen seines Volkes ein, die sich rühmen, die so diese Tendenz haben, so bestimmte Dinge bei sich rauszustreichen und sagt, ich möchte euch einen neuen, anderen Rahmen geben. Das ist das Erste. Gott, da wo gerühmt wird, wo sich Menschen in den Mittelpunkt stellen, er gibt einen neuen Rahmen und sagt, wenn ihr euch rühmt, dann geht es nicht um den Besitz, nicht um das Herausstreichen eurer eigenen Leistung, sondern dann geht es darum, dass ihr euch, wenn ihr euch rühmt, rühmt, dass ihr mich kennt. Und schwupp, würden wir sagen, verändert sich etwas. Wenn wir jetzt bildhaft uns das vorstellen können, bei dem ersten, wenn ich meine Weisheit rühme, meine Stärke, mein Reichtum, mein Können, dann ist sozusagen, dass der Scheinwerferkegel auf mich gerichtet ist. Alles verschwindet im Dunkel, nur ich stehe sozusagen in einem gleißenden Lichtkegel. So wie Stars auf der Bühne. Wenn Gott aber sagt, du solltest dich dessen rühmen, dass du mich kennst, dann ist es so, dass im Grunde im gleichen Moment, wo ich das tue, der Lichtkegel von mir wegschwenkt, hin zu dem, um den es geht, nämlich zu Gott. Der Rahmen, den Gott setzt, ist ein Rahmen, in dem er in den Mittelpunkt gerät, in dem er gesehen wird, in dem nicht meine Leistung, meine Wesenszüge entscheidend sind, sondern sein Wesen entscheidend ist. Und er stellt sich so vor und sagt, wenn sich einer rühmen will oder soll, dann tut er das, soll er mich rühmen, dass er mich kennt. Denn erstens, ich bin Gott, ich bin der Herr. Und dann beschreibt er sich, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit walten lässt auf Erden. Er ist sozusagen der Rahmen, der meinem Leben eine andere Wertigkeit gibt und der auch in meinem Leben andere Werte einträgt. Es geht nicht mehr um mich um Überlegenheit meinerseits, sondern es geht darum, dass ich entdecke, da ist jemand, der hat den Blick für alle. Er möchte Recht und Gerechtigkeit für alle im Miteinander schaffen. Da ist einer, der sieht nicht nur mich, sondern der sieht mich auch, aber er sieht die anderen. Und er will zwischen den anderen und mir ein Gefüge schaffen, in dem es gut und angenehm ist zu leben. Und wer mit Menschen zu tun hat, die sich viel selbst rühmen, wir haben ja gerade einen amerikanischen Präsidenten, der da unstoppbar ist, dann schwingt mit, dass sich viele Leute einfach genervt fühlen. Wenn sich einer selber immer so rausstreicht, das geht anderen, einfach mal salopp gesagt, ziemlich auf den Keks. Ja, das ist mal nett. Man kann auch mal drüber lächeln oder kann sagen, ja, stimmt schon. Aber ja, dass jemand sagt, ich bin das größte Genie, da friert einem das Lächeln an der Fußsohle dann doch ein. Aber wer sich rühmt, schafft damit eher ein Ungleichgewicht, belastet Beziehungen zwischen den Menschen. Und Gott möchte es andersrum. Wer sich rühmt, soll sich rühmen, dass er mich kennt, weil ich der Gott bin, der zwischenmenschlich sozusagen hilft. Und er möchte, dass zwischen den Menschen Gnade, Recht und Gerechtigkeit waltet. Und wer Gott kennt, öffnet sich auch für diese Werte. Wer Gott kennt, ist auch bereit, an dieser Stelle dann in gleicher Weise von ihm zu arbeiten und von ihm sozusagen zu lernen und sich nach diesen Werten auch zu richten und zu leben. Das Erste haben wir also festgestellt, was ist, wenn Gott diese Aufforderung gibt, nicht sich selbst zu rühmen, sondern auf ihn zu schauen. Es gibt einen neuen Rahmen, einen neuen Bezugsrahmen, in dem wir uns selber wahrnehmen und angucken können. Ihr wisst ja nun, dass wir diese Tage unterwegs sind mit dem Kolosserbrief im Bibel Plus. Und da hatten wir oder haben wir, Donnerstag kommt es erst, ich greife jetzt mal vor, einen Abschnitt, wo es darum geht, in Christus sozusagen zu wurzeln und zu lernen. Wir haben bisher dort im Eingangsteil des Kolosserbriefes betont, dass in diesem Brief Paulus Probleme in der Gemeinde bekämpft. Er hatte vorher immer sozusagen die Unterscheidung zwischen Menschen, die verloren gehen in der Welt ohne Gott und Menschen, die gerettet werden durch Jesus Christus in der Gemeinde. Jetzt in seinem Brief an die Kolosser hat er eine andere Front. Er entdeckt in der Gemeinde Menschen, die sozusagen gefährlich werden für den Glauben der Gläubigen. Er hat plötzlich nicht mehr die Feinde in der Welt und die Erlösten in der Gemeinde, sondern er muss entdecken, er hat in der Gemeinde Feinde. Eine spezielle neue Herausforderung, die er da hat. Und um das sozusagen zu korrigieren, betont er, was richtig ist. Und er tut auch im Grunde genommen genau dasselbe, was Gott bei Jeremia beschreibt. Er nimmt einen neuen Rahmen. Sagt, wenn ihr schon und dann schaut auf Christus. Wenn ihr schon mit Fülle unterwegs seid, dann guckt hin, wo die wahre Fülle ist. Wenn ihr euch schon für den Kosmos interessiert, dann guckt den an, der den Kosmos gemacht hat. Und wenn ihr euch schon für Herrschaften und Gewalten interessiert, dann guckt den an, der über den Herrschaften und Gewalten ist. Nämlich Jesus Christus. Wenn ihr euch rühmt, dann rühmt euch Christus. In ihm wohnt die ganze Gottheit leibhaftig. Paulus macht also den Kolossern klar, wie ihr also Christus Jesus als den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, verwurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid, überströmend von Dank. Der Blick soll also auf Christus gehen. Darum geht es. Es muss Jesus in den Blick genommen werden und das Erlösungswerk, das er getan hat. Im alttestamentlichen Text bei Jeremia kam ja noch dieser eigenartige kleine Anhang, dass Gott sagt, ich werde alle die zur Rechenschaft ziehen, die beschnitten oder unbeschnitten sind. denen die Beschneidung am Herzen fehlt. Er will also Gericht üben an seinem eigenen Haus. Und auch Paulus greift diesen Begriff wieder auf, weil er damals eben auch gebraucht wurde, um deutlich zu machen, das war so Teil der Irrlehre, ihr müsst nochmal in einer speziellen Weise beschnitten worden sein. Also Christsein allein reicht nicht, gerade ihr Männer, ihr müsst euch nochmal richtig beschneiden lassen. Und Paulus schreibt dann weiter in unserem Kolosserbrief dann, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, das sagte ich schon, und ihr seid in ihm erfüllt. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, nicht mit Händen vollzogen, durch das Ablegen des Fleischesleibes, durch die Beschneidung, sondern durch die Beschneidung Christi. In der Taufe seid ihr mit ihm begraben, wurdet ihr auch in ihm auferweckt durch den Glauben an die Macht Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Warum ist das wichtig? Das ist so kompliziert irgendwie. Nun, für Paulus geht es um eine ganze Menge. Es geht zum Beispiel darum, was ist mit den Frauen? Wenn die Männer beschnitten, nochmal beschnitten werden müssen, sind dann die Frauen, haben die Frauen eine Erlösung zweiter Klasse? Sind sie überhaupt erlöst? Paulus hat doch vorher in den Briefen geschrieben, es ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, sind alle eins in Christus, durch Jesus Christus, ein neues Gottesvolk, Männer und Frauen erlöst. Männer und Frauen von Geist Gottes begabt. Männer und Frauen Vergebung der Sünden. Das steht auf dem Spiel. Wenn ich neue Unterscheidungen einführe, dass es eine bessere Erlösung gibt, in der man noch einmal eine neuere, einmal noch eine andere Qualität anbringen muss. Wer sich rühmen will, würde Paulus sagen, der soll sich Christi rühmen. Wer sich rühmen will, wer besonders sich herausstreichen will in seinem geistlichen Leben und in seinem Glauben, der soll darauf verweisen, was Christus für ein umfängliches Erlösungswerk geschaffen hat. Der soll sagen, dass in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Der soll sagen, dass Jesus über Herrschaften und Gewalten der Herr ist. Der soll sagen, dass Jesus Christus der Herr in allem ist. Der neue Rahmen macht auch deutlich, es geht darum, den in den Blick zu nehmen, der uns erlöst hat. Und von ihm her unser Leben zu denken. Im Jakobusbrief im Kapitel 1 wird dieses Wort aus dem Alten Testament von dem Jeremia noch einmal aufgegriffen und leicht variiert. Wenn es einen von euch an Weisheit mangelt, Jakobus 1, Vers 5, so erbitte er Weisheit von Gott, der ohne weiteres gibt und keine Vorhaltung macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind gepeitscht hin und her geschleudert wird. Ein solcher Mensch soll ja nicht erwarten, er werde von dem Herrn etwas empfangen. Er ist doch ein Mann mit geteilter Seele, haltlos in seinen Wegen. Es rühme sich aber der niedriggestellte Bruder seiner Erhöhung, der Reiche dagegen seiner Erniedrigung. Da haben wir noch einmal dieses Aufgreifen des Rühmens. Es rühme sich wer? Es rühme sich der, der erlebt und erfahren hat, Christus hat ihn emporgehoben. Es rühme sich der, der erlebt und erfahren hat, dass Gott ihn vergeben hat und erlöst hat. Es rühme sich der, der von Gott empfangen hat, Begabung, Gnade und Weisheit. Es rühme sich der, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland bekennt, dass er erlöst ist. Wer das tut, nimmt den Rahmen, der für das Leben entscheidend ist, in den Blick. Wer das tut, rühmt nicht mehr sich selbst, sondern den, der ihn erlöst und erhöht hat. Und wer das tut, macht sich auch noch einmal bewusst, dass es um Werte und Regeln geht, die anders sind als sonst in meinem Leben. Es gibt Werte und Regeln, die eben nicht mehr auf mich nur zulaufen und mich in den Mittelpunkt stellen, sondern die mein Leben in Bezug stellen zu Gott, die mein Leben in Bezug stellen zu Jesus. Nun denken wir dann immer, ja, Stefan, du hast recht, wir sind erlöst, Halleluja, wir sind gerettet, Halleluja. Sagen wir oft nicht in unseren Kreisen, aber wir denken dann so, ja, ja, wir sind dafür dankbar, wir singen ja auch gelegentlich Lieder dazu und wir haben auch sicherlich eine Formulierung in unserem Gebet, wo wir Gott treu und pflichtgemäß danken, dass er uns erlöst hat. So weit, so gut. Mir ist aber noch ein anderer Gedanke wichtig. Nämlich, wenn Gott sagt, wenn ihr euch rühmen wollt, wenn ihr euch in den Mittelpunkt stellen wollt, dann entdeckt, dass der Rahmen von mir gesetzt ist, ich habe euch erlöst, dann seht, dass der Rahmen so gesteckt ist, dass ich der bin, der Weisheit schenkt, der das Gemeinwesen im Blick hat und der euch in Jesus Christus erlöst hat. Und dann geht es mir um die Frage, welche Konsequenz, außer dass wir das, sag ich jetzt mal, dankbar zur Kenntnis nehmen, welche Ableitung ziehen wir daraus? Der Gedanke, der mich dabei bewegt ist, reicht es, ich sag's mal so in Anführungszeichen, nur geschwind dafür dankbar zu sein. Ich will das nicht abwerten, aber ich will den anderen Gedanken, der jetzt kommt, betonen. Oder wäre es nicht wert, dass wenn wir sozusagen das Erlösungswerk Christi sehen, wenn wir den neuen Rahmen sozusagen für unser Leben gesteckt gesehen haben, dass wir auch Kraft und Energie daran setzen, diesen neuen Rahmen fruchtbar zu machen in die verschiedensten Bereiche unseres Lebens. Was heißt es denn, in Christus verwurzelt zu sein? Was bedeutet es, in ihm fest gegründet zu sein? Wie drückt sich das aus in meinem Leben, in Christus zu wachsen? Wir glauben das, dass es passiert, das ist auch in einer gewissen Weise so. Aber ich möchte diese Bewusstheit nochmal ansteuern und fragen, wo und wie bin ich in meinem geistlichen Leben denn gewachsen? Der Kontrast dazu wäre, ich bin sicherlich älter geworden, das stimmt. Aber gibt es Themenbereiche in meinem Leben, wo ich sagen kann, das habe ich ergründet, da bin ich gewachsen, da habe ich mich mit auseinandergesetzt. Was ist die Kraft und die Dynamik der Vergebung für mein Leben? Was macht Vergebung anders, wenn ich mein Leben anschaue nach hinten? Wir sagen es, Lob und Anbetung ist wichtig und wir meinen oft bloß verschiedene spezielle Lieder singen. Welche Bedeutung hat Anbetung? Was ist Anbetung? Wir sagen, Gott begabt jeden. Welche Gaben kenne ich? Welche Gaben habe ich? Wo diene ich mit meinen Gaben? Welche Fortschritte mache ich damit? Gott sagt, wenn ihr rühmen wollt, wenn ihr Qualitäten habt, das ist gut, aber setzt diese Qualitäten, die ihr habt, in den richtigen Rahmen. Das, worum es geht, ist, es ist gut, mich zu kennen. Mich, der ich barmherzig bin, Recht schaffe und der euch in Jesus Christus erlöst hat. Paulus sagt auch nochmal, unterstreicht nochmal, ihr müsst den Rahmen, die Grundlage eures geistlichen Lebens anschauen. Christus hat euch erlöst. Christus ist der Herr über Herrschaften und Gewalten. Er ist es, der euch Sünden vergibt, der euch ins Reich Gottes geholt hat. Wenn das so ist und wir darin wandeln sollen, wenn das so ist und wir darin wachsen sollen, wenn das so ist, dass dieser Rahmen für mein Leben zählt, wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen Bereiche meines Lebens denn wirklich aus? Bin ich so wissend und so suchend und ein Stück so neugierig unterwegs, von Gott diese Weisheit zu bekommen, Herr, hilf mir zu entdecken, wie die Kraft deiner Vergebung wirkt. Hilf mir zu entdecken, was es bedeutet, miteinander gemeinsam Abendmahl zu feiern. Gibt es diese Themen, diese geistlichen Themen, die ich suche, die mich begeistern oder mit denen ich unterwegs bin? Ich höre oft das Bild in Gesprächen, der Sonntag ist für mich wie eine Tankstelle. Abgesehen davon, dass dieses Bild unbiblisch ist, ich gebrauche diesen Begriff sehr selten, aber das an der Stelle macht es mir Freude. Dieses Bild gibt es so im Neuen Testament nicht. Aber gemeint ist für ganz viele, der Sonntag soll mir Kraft geben für die kommende Woche. Das ist völlig legitim. Aber ich glaube, dass Gott mehr möchte, als uns nur gerade durch die Woche bringen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen, dass wir von dem Rahmen der Erlösung, den er uns gegeben hat, dass wir gedeihen. Ich bin kein großer Freund im Garten, aber ich sehe viele Leute im Garten sehr rechtschaffen arbeiten, die alle immer ein Ziel haben. Den Ertrag zu steigern, die Pracht der Blumen zu mehren, die Schönheit des Gartens noch besonders herauszustreichen. Und meine Frage wäre, ist das so meine Vision für mein eigenes Leben, dass Gott an mir und in mir Dinge weiterentwickeln kann, zum Klingen und Schwingen bringen kann? In einem der ersten Gottesdienste von 2018 hatte ich die Frage gestellt, was ist Gottes Wunsch für dieses Jahr an mich? Wir haben Wünsche an Gott für dieses Jahr, wie er uns durchbringen möchte, super. Aber vielleicht hat Gott auch einen Wunsch auf dem Herzen für mich. Ich möchte gerne, dass du dich an der Stelle entwickelst. Ich möchte gerne, dass du in dem Bereich weiterkommst. Ich möchte dich gerne beschenken. Oder ich möchte gerne, im Gebet des Jabez, im Alten Testament, ich möchte dir gerne den Raum deines Lebens erweitern. Das mögen wir. Ja, Jabez hat es auch gemocht. Ich möchte, dass du sozusagen gedeihst, dass deine Kompetenz gemehrt wird. Heißt auch in der Regel bei Gott, dass deine Arbeit mehr wird. Oder anders wird. Ja. Wer mehr Acker hat, muss auch mehr drüber fahren, muss auch mehr schaffen, ist so. Aber ist das in meinem Horizont, dass Gott einen Wunsch an mich hat, mich zu entwickeln, mich zu gedeihen, mich gedeihen zu machen? Habe ich auf dem Herzen, in einigen Jahren dabei zu sein, beispielsweise in der Leitung? Habe ich in meinem Blick Kompetenz und Verantwortung zu übernehmen und da mich für von Gott zurüsten zu lassen? Das ist so eine Chiffre, ja? Will ich Vater und Mutter in Christus werden? Älter werden wir, aber werde ich Vater und Mutter in Christus? Das Wort aus dem Alten Testament, wenn sich gerühmt werden muss, sozusagen, dann rühmt euch, dass ihr mich kennt. Das Drohwort, was dort steht, war, dass Gott sagt, ich komme über euch oder ich werde euch zur Rechenschaft ziehen, wenn eure Herzen nicht beschnitten sind. Wenn ihr zu sehr in dem, wie ihr seid, bei euch bleibt und wenn nicht für euch wirklich mein Stellenwert erkannt wird und entscheidend ist für euer Leben. Das Schöne an Jakobusbrief ist, dass er diese Formulierung beschreibt, der das aufnimmt, wenn es einem von euch an Weisheit mangelt. Das finde ich so herrlich. Und so demütigend. So demütigend. Man muss sich eingestehen, Herr, ich hab's nicht drauf. Irgendwie, ich ahne es, aber vielleicht weiß ich auch, so wie also in der Mathematik früher, ich weiß, was ich machen sollte, aber ich wusste nicht, wie es geht. Ich weiß es, ich möchte wachsen, ich weiß, ich soll wachsen, ich weiß, aber Herr, ich, keine Ahnung, kannst du mir helfen? Wir lesen hier, dass Gott gerne gibt. Kannst du mir Gutes tun? Gott gibt gerne ohne weiteres und macht keine Vorhaltungen. Wer Gott um Weisheit bittet, dass das Leben geistlich gesehen in die Spur kommt, in der er Raum hat, in der er Platz hat, in der er mich berühren kann, in der er mich verändern kann, betet ein Gebet nach dem Herzen Gottes. Danach sehnt sich Gott. Gott liebt es, uns Gutes zu tun, dass wir geistlich gedeihen und er Raum in unserem Herzen bekommt. Ein letzter Gedanke. Bis jetzt ist alles so relativ im Kopf geblieben. Aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir noch mal ein, zwei Gedanken ganz kurz anschneiden. Wie kann denn dieser Rahmen, den Gott uns setzt, diesen Christus, der alles für uns getan hat, wie kann es denn noch weiter praktisch werden? Also ich denke, dass ein Beispiel das ist, was uns Max vorgestellt hat, in der Fastenwoche konkret zu entscheiden, etwas zu lassen. Einmal wirklich das zu experimentieren, etwas wirklich zu lassen. Wir können das denken, ja. Wir könnten uns vorstellen, es wäre nicht schlecht, natürlich. Es ist bestimmt gut, mal ohne Handy. Kein Problem, glauben wir. Vielleicht müssen wir wirklich einmal so eine Entscheidung treffen, etwas bewusst zu lassen. Aus der Erkenntnis, ich will den Rahmen neu stecken, ich will wirklich dafür sorgen, dass Christus an dieser Stelle mehr an mir und mit mir bewegen kann. Vielleicht ist eine Entscheidung zu sagen, ich will in dieser Zeit oder in nächster Zeit bewusst ein Buch lesen oder eine Predigtreihe hören, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, das mich schon ganz lange interessiert. Es muss ja nicht gleich die Offenbarung sein. Aber es wäre gut, mal vielleicht einfach so ein Thema zu nehmen, an dem ich schon oft dran bin, wo ich spüre, das taucht immer wieder auf. Vielleicht merke ich beim Abendmahl ja, dass es mir schwerfällt, bestimmten Leuten zu vergeben. Dann wäre vielleicht mal das Thema Vergebung dran, dem nachzuspüren, etwas zu suchen und zu lesen zu diesem Thema. Und ein Gedanke, der mir in der Vorbereitung für die Predigt kam, war, vielleicht ist es auch speziell für Männer dran, einmal Entscheidungen zu treffen, die ganz grundsätzlich für Jesus Christus als Herrn und Erlöser sind. Ich weiß nicht, warum wir Männer uns oft so damit schwer tun. Wirklich einmal diese Entscheidung zu sagen, zu treffen, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland und ihm gebe ich mich in den Dienst, in seine Gemeinde stelle ich mich, ich beuge mich unter diesem Wort, dass wer seinen Namen bekennt und wer gläubig geworden ist an ihm, sich taufen lässt. Ich gebe meine Eigenständigkeit, mein Bild von Stärke und Unbesiegbarkeit und vielleicht auch von Unabhängigkeit auf und bin bereit, mich wirklich festzumachen bei Jesus. Du weißt alles. Du weißt, wer er ist. Du weißt, dass er dich erlöst hat. Du weißt, dass er für dich gestorben ist. Du weißt, dass er dir Gebete schon oft beantwortet hat. Und die Herausforderung vielleicht ist, den Rahmen wirklich einmal so zu spannen, so deutlich zu machen, Jesus Christus ist der Herr. Und darin dann auch das Bild zu haben, dass ich meine Knie so vor ihm beuge, dass er Recht bekommt und ich ihm folge und mein Leben anvertraue und gebe in der Taufe. Einfach so als Herausforderung, als Ableitung. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Gedanken, auch in eine andere Richtung, aber ich will es einfach mal dabei so belassen. Die Herausforderung heute, wer sich rühmen will oder wer sich rühmt, so sagt Jesus, sagt Gott, der soll sich dessen rühmen, dass er mich kennt. Wer sich rühmen will, das greift auch Paulus auf, soll sich dessen rühmen, wer Christus ist und dass er uns erlöst hat. Und wer sich rühmt und rühmen will, soll Ableitung und Entscheidung treffen von dem neuen Rahmen, den Gott damit stellt für unser eigenes Leben und uns in die Herausforderung stellt, ob wir bereit sind, daraus auch Entscheidungen zu treffen, die unser Leben verändern und unser Leben angehen. Dass wir sagen, ja, es ist ein neuer Rahmen, den Gott mir steckt. Es geht um Christus. Manchmal hilft es, sich dessen wieder bewusst zu machen, sozusagen den Rahmen wieder gerade zu rücken und zu sagen, unter dem Licht, im Licht dieser Botschaft von Christus als meinem Herrn, ordnen sich in meinem Leben die Dinge, die da sind, anders. Sie gewichten sich anders. Und sie machen neu klar, Jesus Christus ist der Herr. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Er ist der Herr, der uns erlöst hat, der uns Vergebung geschenkt hat und der uns aus dem Reich der Finsternis hineingesetzt hat in das Reich des Lichts seines Vaters, so schreibt Paulus. Ich wünsche uns mit diesem Wort Herausforderung, ein neues Einrahmen, ein neues Gucken und gesunde, fruchtbringende Entscheidung, dass wir reifen und wachsen ein Stück mehr als bisher. Amen.